Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
20% betrug der Frauenanteil in österreichischen Universitäten, MINT-Studiengängen im Jahr 2022. An den Fachhochschulen waren das 23%. Das zeigte eine Studie der Initiative Let's Empower Austria, LEA. Das heißt, weniger als ein Viertel der Studentinnen in den MINT-Studienrichtungen waren weiblich. Also obwohl viel mehr Fachleute im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gebraucht würden und obwohl diese Berufe gut bezahlt sind und in unserer Gesellschaft als Prestigeberufe gelten, entscheiden sich nach wie vor weniger Frauen für sie. Aber warum ist es so? Sind Frauen und Mädchen schlechter im MINT-Bereich? Sind Mädchen weniger begabt oder weniger interessiert an MINT-Themen? Ich kann Ihnen schon verraten, nein, darum geht es nicht. Aber worum geht es denn dann? Und wie können wir als Gesellschaft oder als Bildungsinstitution ansetzen? Damit beschäftigt sich das Projekt Girls Go for MINT. Mein Name ist Smirna Markutsch und mit mir heute im Radio Igel Studio sind Manuela Pächter, Universitätsprofessorin und Leiterin des Arbeitsbereichs Pädagogische Psychologie an der Universität Graz, Silke Luttenberger, Hochschulprofessorin und Leiterin des Instituts für Praxislehre und Praxisforschung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark und Sabine Hasenhüttl, Projektmitarbeiterin und Dissertantin im Arbeitsbereich Pädagogischer Psychologie an der Universität Graz. Gemeinsam mit Lars Eichen, Professor für Elementarpädagogik an der Universität Graz, haben sie das Projekt Girls Go for MINT entwickelt, umgesetzt und evaluiert. Es freut mich, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, und herzlich willkommen an unser Publikum, das wir durch die Glaswand sehen können, hier bei uns im Radio Igel Studio. Herzlich willkommen zum 8. Forschungscafé. Also lassen Sie jetzt nun über das Projekt ein bisschen sprechen. Frau Professorin Pächter, worum geht es in Ihrem Projekt Girls Go for MINT?
Erst einmal danke für die Einladung zu unserer schönen Nachbarinstitution der Uni Graz. Girls Go for MINT, es geht um das Lernen. Schülerinnen können bei Girls Go for MINT lernen, aber ganz besonders geht es um Studentinnen und Studenten des Lehramts und bereits im Beruf stehende Lehrerinnen und Lehrer, denn Girls Go for MINT ist ein Ausbildungs- und Fortbildungskonzept. Wie kann ich MINT interessant, lebendig unterrichten als Lehrperson? Was denke ich über MINT? Wie kann ich denn auch Unterricht so gestalten, dass er die Mädchen in MINT, aber natürlich auch die Buben anspricht? Also zu Girls Go for MINT gehört ein Konzept, in dem Lehrpersonen lernen. Aber in diesem Konzept gibt es auch Lernideen oder auch Lehrideen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitnehmen können in ihre Klassen und mit Kindern ausprobieren können.
Wir sehen, es ist ein umfassendes Projekt, das aus mehreren Aspekten besteht. Und dieses Projekt wird tatsächlich als ein innovatives Fortbildungskonzept beschrieben. Frau Hasenhüttl, was macht Ihr Fortbildungskonzept so innovativ? Und wie sieht eigentlich diese Fortbildung aus?
Also das Innovative an diesem Projekt ist, dass wir sehr, sehr früh beginnen im Kindergartenalter, deshalb auch eben mit der Elementarpädagogik von der Universität Graz dieses gemeinsame Projekt. Und dass wir dann auch im Primarstufenbereich eben ansetzen. Wir wissen aus der Forschung, dass es in diesen beiden Bereichen MINT-mäßig noch recht wenig gibt. Und das Zweite, was es so innovativ macht, ist, dass wir ganz viele Hands-on-Erfahrungen haben. Das heißt, die Kinder und auch die Lehrpersonen können ausprobieren dürfen, angreifen dürfen, selbst erforschen. Und das ist etwas Besonderes.
Wir sehen tatsächlich durch die Glaswand bei uns im Radio Eagle Studio, dass es bestimmte Materialien gibt. Sie haben bestimmte Materialien mitgenommen und ich vermute, diese gehören zu Ihrem Fortbildungskonzept. Können Sie uns ein bisschen näher beschreiben, worum geht es denn da? Welche Materialien haben Sie uns heute mitgebracht?
Ja, wir haben aus jedem Bereich von MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, jeweils einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Also wir sehen da drüben zum Beispiel ein Skelett stehen. Es gibt Röntgenbilder zum Erforschen. Es gibt einen kleinen B-Bot von Informatik, wo wir programmieren können. Wir haben zu Technik das Erforschen von verschiedenen Kräften mitgebracht, wo man dann zum Beispiel Kugelbahnen bauen kann, die ja ganz spannend sind für Kinder und wo all diese Kräfte, die wir im Alltag erleben, wie zum Beispiel Schwerkraft oder auch Fliehkraft, die man dort einbauen kann und entdecken kann.
Vielen Dank für diese Einblicke in das Fortbildungskonzept. Wir machen gleich weiter und besprechen die Bedeutung von diesem Thema in unserer Gesellschaft. Und willkommen zurück zum 8. Forschungscafé bei uns im Radio Eagle Studio. Heute sprechen wir über das innovative Projekt Girls Go for MINT. Nun werden wir uns ein bisschen mit der Bedeutung vom Thema in unserer Gesellschaft befassen. Frau Luttenberger, wie ist es zu diesem Projekt gekommen? Was waren die Beweggründe dafür?
Ja, die Beweggründe sind eigentlich die schon sehr lange Kooperation mit Manuela. Seit über 15 Jahren forschen und entwickeln wir gemeinsam. Und wir haben uns schon früh, als ich bei ihrem Arbeitsbereich tätig war, mit dem Thema der Bildungs- und Berufsorientierung beschäftigt und auch mit internationalen Kollegen und Kolleginnen mit dem Thema MINT. Was wir dort schon gesehen haben, ist etwas, was Sie auch angesprochen haben. Was bewegt denn MINT-Studentinnen dafür, eben ein MINT-Studienfach zu belegen, zu studieren, sich in diesem wichtigen Bereich zu vertiefen? Wir haben damals schon gesehen in einem Projekt mit Bernhard Ertl, dass MINT-Studentinnen, selbst wenn sie sich dafür entschieden haben, noch immer berichten, dass sie kritischer sind, ob sie denn gut genug sind in diesem Bereich, dass Männer begabter sind in diesem Bereich. Und wir haben sehr oft darüber diskutiert, was tun wir denn mit diesen Ergebnissen, die zeigen, da scheint vermutlich auch schon früher in der Erziehung wie auch in der Bildungsbiografie etwas passiert zu sein. Einen Befund, den wir damals aber auch gesehen haben, ist, dass wenn man zurückblickt auf die eigene Bildungs- und Schulbiografie, dass wenn Studentinnen berichten, dass sie Lieblingsfächer aus dem MINT-Bereich hatten, sie dann auch selbstbewusster waren, was die eigenen Fähigkeiten betrifft. Und lange Zeit haben wir immer gesagt, ja, dort sind die Entscheidungen schon getroffen worden. Wir müssen irgendwann früher ansetzen. Und nachdem wir ja auch als pädagogische Hochschule hier immer wieder mit der Universität Graz kooperieren, haben wir gesagt, MINT ist ein Thema, das wir wirklich auch in der Primarstufe in den Fokus nehmen möchten. Wir sehen, unsere Studierenden sind vielleicht unsicher in diesem Bereich. Auch für die Fortbildung ist es wichtig, damit wir dann eben auch Mädchen später für MINT begeistern können und somit früh ein Signal setzen können.
Ja, vielen Dank. Also Sie haben gesagt, es ist wichtig, Mädchen für MINT zu begeistern. Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, den Anteil von Frauen in MINT-Berufen zu erhöhen überhaupt?
Ja, diese Frage möchte ich eigentlich mit zwei Sichtweisen beantworten. Natürlich gibt es ökonomische, gesellschaftliche Gründe, dass wir Fachkräfte benötigen, aber es gibt auch eine persönliche Perspektive. Kinder sollen ihre Interessen frei entwickeln können. Und wenn Mädchen sich für MINT interessieren oder auch wenn sie sich nicht für MINT interessieren, das soll erstmal eine Entscheidung sein, die sie aus sich selbst heraus treffen dürfen. Das ist aber nicht immer so in unserer Gesellschaft. Wir wissen bereits ganz, ganz früh vom Kindergartenalter an, entwickeln Kinder von Stereotypen oder gesellschaftlichen Normen, entwickelt bestimmte Sichtweisen, Interessen und Selbsteinschätzung. Also MINT, das ist nichts für mich. Da braucht man eine Begabung und die habe ich nicht. Das wäre so eine Sichtweise, mit der man natürlich nie Interesse und Freude an MINT entwickeln kann. Und von daher ist es erst einmal wichtig, dass alle Kinder unabhängig von ihrem Geschlecht Freude, Interesse in MINT entwickeln können und auch in anderen Fächern und sich dann vielleicht auch für einen MINT-Beruf entscheiden. Also das ist mir besonders wichtig aus unserer psychologischen Perspektive, dass wir Chancen geben und Entwicklungsmöglichkeiten geben. Und das ist ganz bestimmt nicht so, dass dieser geringe Anteil von 23%, haben Sie gesagt, darauf zurückzuführen ist, dass die Frauen kein Interesse an MINT hätten. Sie sind irgendwann auf diesem Weg zu MINT gehindert worden und mussten eine Abzweigung nehmen, die dann eben nicht mehr zu MINT geführt hat.
Ja, vielen Dank, Frau Professorin Pächter. Jetzt haben Sie zum Beispiel Stereotype erwähnt. Und wir wissen, dass bestimmte Geschlechtsstereotype zu den geschlechtstypischen und untypischen Berufsauswahlen, also mit denen verbunden sind. Da würde mich interessieren, wie kommt es überhaupt zu den geschlechtstypischen oder untypischen Berufsauswahlen?
Wir sehen in der Berufswahlforschung, dass wir hier natürlich ein Zusammenspiel haben. Wie wir schon gehört haben, einerseits das Umfeld prägt sehr stark, wie sich Berufsbiografien entwickeln können. Das beginnt früh. Welche Möglichkeiten gebe ich vielleicht auch meinen Kindern, sich in unterschiedlichen Bereichen zu vertiefen, in Kontakt zu kommen? Hier sehen wir gerade, was geschlechtstypische und untypische Wahlen betrifft, schon auch noch sehr früh einfach unterschiedliche Muster der Prägung. Wir müssen eigentlich nur im Internet nachschauen, was wird vielleicht an Spielzeug angeboten, die Bohrmaschine für die Jungs, aber das Prinzessinnenkleid und vielleicht der Frisuren- und Make-up-Tisch für Mädchen. Also wir sehen da auf gesellschaftlicher Ebene wie auch in der Erziehung eine sehr starke Prägung, aber auch Schule spielt hier natürlich eine Rolle. Welche Lernerfahrungen biete ich an? Das ist auch die Idee von unserem Ausbildungs- und Fortbildungskonzept, hier sehr hands-on, niederschwellig Erfahrungen zu sammeln mit MINT-Bereichen, zu erkennen, das macht mir Freude, das interessiert mich, das macht mir Spaß und somit möchten wir über Lernerfahrungen in der Schule auch gemeinsam mit der Stärkung von Pädagogen und Pädagoginnen dazu beitragen, dass sich da einerseits eben diese Überzeugungen, ich kann das, ich bin vielleicht in diesen Bereichen wirklich fit, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, dazu führen, dass sich dann Interessen entwickeln und somit eben auch Kinder und Jugendliche dann Barrieren aus dem Umfeld eher begegnen können und bei diesen Wegen bleiben, wenn sie eben den eigenen Interessen und Fähigkeiten entsprechen.
Sie haben bereits erwähnt, früh ansetzen ist wichtig. Gibt es aus Ihrer Sicht einen optimalen Zeitpunkt, zu dem sich Schülerinnen und Eltern mit dem Thema Berufswahl befassen sollen? Und wie können wir uns das überhaupt vorstellen?
Also früh befassen, weil Sie haben das jetzt angesprochen, in der Schule. Eigentlich wissen wir aus der Wissenschaft, dass wir im Elternhaus vom ersten Tag an, wenn Kinder auf die Welt kommen, den Kindern, wie Frau Dr. Pächter das erwähnt hat, einfach mit vielen Dingen konfrontiert werden sollten. Und da gehört auch der Beruf in irgendeiner Weise dazu. Ja? Dass Kinder einfach viele Möglichkeiten haben, etwas kennenzulernen, auch berufliche Arten, Möglichkeiten, die man hat. Und wenn Kinder ganz früh erleben, welche oder wie viele verschiedene Berufe es eigentlich gibt, dann können sie auch Interesse für unterschiedliche Dinge entwickeln.
Mhm. Sie haben auch erwähnt, dass die Zielgruppen des Fortbildungskonzepts, das Sie umgesetzt, evaluiert und entwickelt haben, Elementarpädagoginnen und Lehrerinnen der Primarstufe waren. Wir haben schon ein bisschen gehört, warum ist es wichtig, dass Lehrpersonen hier involviert sind in den Berufswahlprozess. Aber können Sie uns vielleicht genau erklären, warum genau diese Zielgruppen haben Sie ausgewählt? Für Ihre Fortbildungskonzepte, Frau Professorin Luttenberger.
Ja, wir haben diese Zielgruppe ausgewählt, weil wir natürlich sehen, wie wichtig gerade die Rolle von Pädagogen und Pädagoginnen auch in diesen frühen Altersgruppen ist. Wenn ich selbst unsicher bin in diesen Bereichen, dann gebe ich das natürlich auch unbewusst an meine Schülerinnen und Schüler weiter. Wir haben gesehen, dass wir natürlich sehr häufig Projekte haben, die in die Schulen kommen. Nur die Schultür wird geöffnet, ein Projekt wird durchgeführt und damit ist das Thema MINT zum Beispiel dann eben auch erledigt. Deswegen war unsere Überlegung für das Girls Go for MINT-Projekt hier wirklich ein nachhaltiges Konzept zu etablieren, damit wir einerseits die Pädagogen und Pädagoginnen fortbilden, aber eben auch in der Ausbildung diese Elemente umsetzen können. Und eigentlich fast eine schicksalshafte Begegnung hat dazu geführt, dass diese grundlegende Idee, im Bereich der Fortbildung wirksam zu werden, dazu geführt hat, dass wir auch in der Ausbildung das Konzept umsetzen konnten. Und das ist die Sommerschule, für die wir eben auch an der Pädagogischen Hochschule Steiermark zuständig sind. Und damit haben wir nicht nur ein Fortbildungskonzept, sondern auch ein Ausbildungskonzept, damit unsere Studierenden in der Sommerschule mit all den entwickelten Materialien auch mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort arbeiten können.
Sehr interessant. Also Sie haben das wirklich vielfältig umgesetzt und man sieht, dass es sich hier um ein nachhaltiges Projekt, so wie Sie gesagt haben, handelt. Jetzt würde mich interessieren, wir sehen wieder durch unsere Glaswand, dass es im Publikum auch einige Kolleginnen, Lehrerinnen gibt. Wie sehen Sie das? Haben Sie Fragen an unsere Gäste? Wie war Ihre Berufsbiografie?
Ja, herzlichen Dank für die Überleitung zu uns hier ins Nebenstudio, wo wir bei Kaffee und Kuchen uns die Materialien ansehen und es gibt bereits eine Frage an euch drüben im Radiostudio.
Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Daniel Dull ist mein Name und ich hätte eine Frage bezüglich des Selbstkonzepts der Lehrpersonen, die diese Fortbildung bzw. dieses Ausbildungskonzept besucht haben. Hat sich das auch im Laufe dessen verändert?
Das ist eine ganz wichtige Frage, denn man kann nur gut unterrichten, wenn man auch selber persönlich von etwas überzeugt ist. Wir können zum Glück sagen, ja, es hat sich etwas geändert. Wir haben in diesem Aus- und Fortbildungskonzept ja nicht nur den Lehrerinnen und Lehrern gezeigt, wie macht man jetzt Unterricht in MINT mit beispielsweise unserem Skelett im Bereich Naturwissenschaften, sondern da gehörte auch noch dazu, dass man über sich selber nachdenkt. Was habe ich als Lehrerin oder Lehrer im Primarschulbereich denn mit MINT zu tun? Wie stehe ich denn zu MINT? Und wir haben diese Sommerschule auch begleitet durch ein Forschungskonzept und haben die Lehrpersonen zu Beginn der Sommerschule und zum Ende der Sommerschule auch gefragt, wie gut hat Ihnen natürlich das Konzept gefallen, haben Sie viel gelernt, aber auch, ob sie ihre Einstellungen verändert haben, ob sie sich sicherer in MINT fühlen, das Gefühl haben, jetzt kann ich mehr und ich bin auch gut in MINT. Und ja, hier gab es leichte Zuwächse, was man eben erwarten kann über den kurzen Zeitraum von ein paar Wochen. Die Lehrpersonen haben MINT schon sehr viel sympathischer betrachtet nach Ende der Sommerschulerfahrung und hatten auch schon eher das Gefühl, MINT, das ist doch etwas für mich.
Vielen Dank. Ich wollte meinen Kollegen Daniel, der die Frage gestellt hat, fragen, weil er hat sich doch für einen geschlechtsuntypischen Beruf entschieden. Wie ist es dazu gekommen und kannst du deine Berufsbiografie mit dem, was du gehört hast, irgendwie reflektieren, verknüpfen?
Ja, also grundsätzlich kam es bei mir über Umwege dazu, in Wahrheit, dass ich Lehrperson wurde. Zuerst bin ich nach Graz gekommen und habe Marketing studiert und im Zuge dessen im Kindermuseum in Graz zu arbeiten begonnen und über diese Arbeit bin ich dann drauf gekommen, okay, dieser Job macht mir Spaß, ich mache das gut, es kommt gut an, ich habe Freude dabei und somit wurde ich dann auf das Lehramt erst aufmerksam und habe mich dann entschieden. Natürlich war es in weiterer Folge auch wichtig, jetzt Role Models zu haben. Das haben wir ja überall, das zum Glück jetzt in der Primarstufe auch der Männeranteil höher, aber grundsätzlich war es dann so, dass ich schon einmal geschaut habe, gut, an welchen Personen kann ich mich jetzt orientieren, wer ist jetzt ein Role Model für mich, und das sehen wir ja in der Klasse auch immer. Also wir haben zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt sagen, im MINT-Bereich, wenn Schülerinnen Role Models haben im MINT-Bereich, orientieren sie sich auch daran und kommen dann drauf, okay, das ist vielleicht eine Möglichkeit für mich, und ziehen das dann dadurch in Erwägung.
Ja, vielen Dank, Daniel. Role Models, ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hast. Soweit ich weiß, haben Sie das auch in das Projekt Girls Go for MINT integriert. Können Sie uns etwas dazu sagen, welche Role Models waren da wichtig, Frau Hasenhüttl?
Ja, wir haben versucht, natürlich die Role Models einzubinden, und wir haben das einfach auf verschiedenen Ebenen gemacht. Einerseits haben wir berühmte Persönlichkeiten hergenommen und geschaut, welche Frauen haben besondere Dinge geleistet. Zum Beispiel im medizinischen Bereich haben wir Virginia Apgar genommen. Die hat diesen Apgar-Index entwickelt, mit dem wird jedes Kind, das auf die Welt kommt, nach der Geburt nach wie vor untersucht. Das ist auch in Mutter-Kind-Pass enthalten. Also Virginia Apgar wurde von uns eben in Form einer Erzählung von einer Geschichte von ihr, was sie eben so gemacht hat in ihrem Leben, den Kindern vorgestellt. Aber natürlich haben wir auch vorgeschlagen, dass die Lehrpersonen mit den Kindern diskutieren darüber, ob sie vielleicht jemanden kennen aus dem Bereich. Es gab Fotos, also Bilder dazu, wo wir Berufe vorgestellt haben den Kindern. Es ist natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn wir Personen kennen, dass man solche Menschen vielleicht auch in die Klasse einlädt, und oder wir fahren irgendwo hin oder können das vielleicht auch in einem Museum gewisse Dinge erleben.
Also es ist wichtig, dass man auch diese Role Models im Alltag identifiziert und nicht nur Expertinnen aus dem Bereich. Warum ist es wichtig, dass wir auch in unserem Tag diese Role Models identifizieren? Frau Professorin Pächter.
Ja, ein Role Model ist natürlich dann viel wirksamer, wenn ich merke, das könnte ich ja vielleicht auch einmal werden. Und ja, Apgar ist eine ganz tolle Forscherin gewesen, aber natürlich schon ganz weit von unserem Alltag entfernt. Aber wenn ich jetzt sehe, da gibt es jemanden, den kenne ich, die Person lebt in einer ähnlichen Umgebung, dann kann ich mich natürlich da auch besser damit identifizieren und zu der Schlussfolgerung kommen, das könnte auch ich sein. Und dann ist es natürlich oft so, dass Role Models dann besonders wirksam sind, wenn man auch eine Beziehung zu ihnen aufbaut. Wenn meine Tante jetzt, also ich habe eine Nichte, die ist Bauingenieurin, und dann habe ich ganz viele. Die Nichten haben jetzt auch schon eigene Kinder. Ich glaube, meine Nichte, die Bauingenieurin ist, die ist für die ganz kleine junge Generation, sei es die Mädchen oder die Buben, ein sehr gutes Vorbild. Weil das ist die Tante, die kenne ich, mit der spiele ich, und die ist Ingenieurin geworden.
Da merke ich, man kann das sogar in der Verbindung mit diesem Selbstkonzept bringen. Und wenn ich das, darf man das so interpretieren, dass dann diese Role Models einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von unserem Selbstkonzept haben, Frau Luttenberger?
Ja, einerseits trägt natürlich dazu bei, was wir selbst tun, dass wir sehen, dass es uns gelingt, in unterschiedlichen Bereichen wirksam zu werden. Dazu beiträgt, dass sich diese sogenannte Selbstwirksamkeit oder das Selbstkonzept fördern kann. Aber auch, wenn ich Personen beobachte oder mit anderen Personen im Austausch bin, trägt es dazu bei, dass ich überzeugter werde von meinen Fähigkeiten, sich das Selbstkonzept steigern kann. Das sehen wir in der Theorie von Bandura beispielsweise, der eben auch damit zeigt, dass nicht nur die eigene Erfahrung, die wir machen, zur Förderung beiträgt, sondern auch das Beobachten von Personen und umso wichtiger aber auch wirklich diese realen Rollenmodelle, die ich angreifen kann, die vielleicht auch mit mir gemeinsam ins Tun kommen und somit meine Wirksamkeit in diesem Bereich fördern.
Während wir jetzt Musik spielen, können unsere Gäste unsere Bücher bzw. Bücher aus dem Projekt Girls Go for MINT zum Thema Role Models ein bisschen durchblättern. Herzlich willkommen zurück. zum 8. Forschungscafé im Radio Igel Studio. Herzlich willkommen auch an unser Publikum. Jetzt sind auch unsere Schülerinnen da. Die Schularbeit ist fertig und die sind jetzt bei uns im Radio Igel Studio an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Girls Go for Mint und sprechen über das Projekt mit Expertinnen und Projektleiterinnen. Wir haben uns bisher ein bisschen mit dem Projekt befasst und haben darüber gesprochen, welche Bedeutung dieses Projekt für unsere Gesellschaft hat. Nun kommen wir aber zur persönlichen Motivation. Mich würde interessieren, von jedem Gast zu hören, seit wann Sie sich mit der Laufbahnforschung beschäftigen und was hat Sie persönlich dazu bewegt, sich mit diesem Thema zu befassen? Frau Hasenhüttl, möchten Sie beginnen?
Kann ich machen. Also meine Laufbahn ist noch nicht so lange in der Laufbahnforschung und ich bin mehr oder weniger durch Zufall dazu gekommen, während meinem Studium noch, und wurde gefragt, ob ich einer MINT-Forschung teilnehmen möchte, und bin dort so hineingekippt und finde es sehr, sehr spannend und ja, es macht mir riesig viel Spaß, da weiter zu forschen.
Frau Professorin Pächter, wie hat Sie Ihre Laufbahn dazu geführt, dass Sie sich mit der Laufbahnforschung beschäftigen?
Tatsächlich habe ich im Studium in Großbritannien etwas zur Laufbahnforschung gehört. Und dann habe ich das Thema 15, 16 Jahre liegen gelassen. Aber es war ein Thema, das mich immer schon beschäftigt hat, auch aufgrund meines eigenen Studiums. Ich habe ja Psychologie studiert und war ganz sicher nicht von Mathematik in der Schule begeistert. Aber dann kam das Psychologiestudium und da war die Mathematik und die Statistik und die war auf einmal so spannend und das konnte man alles anwenden. Und das hat mich dann so begeistert, dass ich mich ganz viel damit befasst habe, mit Statistik in meinem Studium und sogar einmal als Mathematikerin, Statistikerin gearbeitet habe. Und diese persönliche Erfahrung hat mich natürlich auch dazu gebracht zu fragen, was ist denn da geschehen? Warum war ich nicht gleich von Anfang an in der Schule von Mathematik begeistert? Und das ist natürlich das Schönste, wenn man dann sich ein Thema auswählen darf und dazu forscht oder auch gute Produkte entwickelt, das einem ganz persönlich auch berührt.
Also Frau Pächter, würden Sie sich jetzt als eine MINT-Girl, MINT-Frau beschreiben?
Psychologie ist ganz vieles. Da ist MINT dabei und da ist auch anderes dabei. Und eigentlich ist doch MINT unser ganzes Leben. Also was macht mein Rasenroboter? Warum fährt der genau an diesem Draht an der Begrenzung entlang? Da ist MINT drin und durch dieses Projekt habe ich nochmal einen anderen Blick auf die Welt bekommen und sehe jetzt viel spannender, besser, wo überall in unserem Leben MINT ist.
Ja, ganz interessant. Vielen Dank. Frau Professorin Luttenberger, wie sieht es bei Ihnen aus? Warum haben Sie sich für das Thema entschieden und was war Ihre persönliche Motivation?
Ja, als Schülerin habe ich mich schon immer für die Psychologie eigentlich begeistert. Warum ich zuerst Psychologie nicht studiert habe, hatte den Grund, dass ich mit einer sehr schlechten Note in Psychologie maturiert habe. Damit könnte man jetzt eigentlich sagen, wir haben über die Theorie gesprochen. Ich habe ein gewisses Hindernis erlebt, vielleicht selbst nicht kompetent genug gewesen, aber vielleicht auch in der Schule behindert worden in diesem Bereich, wirklich meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen bei der Matura. Das war ein gewisser Rückschlag für mich, warum ich aber dann hier im Haus gelandet bin und das Lehramt für Volksschule studiert habe, wo ich aber erkannt habe, einerseits im Haus durch Rückmeldungen, durch Professoren und Professorinnen, wo meine Fähigkeiten liegen, was ich gut kann, und auch einer Professorin, die im Bereich der pädagogischen Psychologie hier im Haus tätig war, dass das Feuer in mir für diesen Bereich noch sehr stark brennt. Und im Vergleich zur jetzigen Situation hat man damals Volksschullehrerinnen nicht gebraucht. Es gab keine Stellen und somit gab es für mich die Möglichkeit, wirklich dann noch Psychologie zu studieren. Und hier hat sich, wie ich schon eingangs gesagt habe, einfach die Möglichkeit gegeben, sich in diesem Bereich der Bildungs- und Berufsbiografie zu vertiefen. Hat ja auch irgendwo zu meiner eigenen Biografie gepasst. Und dann ist das Thema MINT dazugekommen. Und dementsprechend ist es natürlich ein ganz wichtiger Beweggrund gewesen, auch dann wieder ins Zurückkommen im Haus, in dem Bereich einfach Wirkung zu zeigen. Zu zeigen, wie können wir Lehrerinnen und Lehrer begeistern, aber auch Kinder begeistern. Wir sehen bei uns im Haus jeden Tag Schülerinnen und Schüler. Eigentlich wollen wir sie begeistern, sich mit Themen zu beschäftigen. In unserem Fall ist das jetzt halt im spezifischen MINT. Da stecken so viele wichtige Kompetenzen drinnen, die wir für die Zukunft brauchen. Und das ist so mein Hauptmotivator, der mich antreibt.
Wie früher gesagt, bei uns im Radio Eagle Studio im Publikum sind einige Schülerinnen auch. Und mich würde interessieren, wie ihr das seht und ob ihr euch auch für MINT-Themen interessiert.
Wie sieht es bei euch aus, bei euch Schülerinnen? Seid ihr begeistert für MINT-Fächer oder habt ihr lieber andere Schulfächer?
Also für mich hört sich eigentlich MINT sehr interessant an und ich denke, ich mag diese Fächer auch sehr gerne.
Wie sieht das bei dir aus?
Ja, auch das Gleiche. Ich finde es einfach spannend und interessant.
Was sind deine Lieblingsfächer? Gehört da auch MINT dazu?
Mein Lieblingsfach ist Kunst, aber MINT interessiert mich auch.
Und wie sieht das bei dir aus?
Es ist auch interessant für mich.
Also ihr hört schon, eine kleine Umfrage hier unter vier Schülerinnen. Nicht gerade repräsentativ, aber doch für hier im Haus. Also MINT dürfte schon ein sehr interessantes Thema auch für die Schülerinnen und Schüler hier im Haus sein.
Danke an unsere Schülerinnen. Ihr seht, bei uns im Radio Eagle Studio gibt es auch Materialien, die aus diesem Projekt Girls Go for MINT stammen. Unsere Expertinnen haben das mitgebracht und ihr könnt euch gerne damit befassen, die Materialien auch gerne anfassen und weiterhin auch ein bisschen heute das Interesse für MINT weiterentwickeln, weil das Interesse ist schon da, wie ich höre. Jetzt kommen wir zu den Implikationen des Projekts Girls Go for MINT für die Praxis. Mich würde interessieren, was ist die Praxisrelevanz des Projekts und welche Erkenntnisse haben Sie durch das Projekt gewonnen?
Also die erste Frage, was ist denn die Praxisrelevanz des Projekts? Danke für dieses Wort, Praxisrelevanz. Ich finde das erstmal toll, dass es hier Schülerinnen gibt, die MINT ganz toll finden. Mir ist das nicht so gegangen, als ich in der Schule war und das lag an dem Punkt Praxisrelevanz. Wenn wir zu Mathematik oder Naturwissenschaften, Physik, Chemie, wenn ich da an meine Schulzeit zurückdenke, hat mir immer gefehlt, was kann ich denn damit tatsächlich im Alltag tun? Ein ganz wichtiger Punkt und eine Erkenntnis aus unserem Projekt ist, wir sollten Unterricht, ist eigentlich selbstverständlich, so gestalten, dass man auch immer erkennen kann, warum ist das denn auch für mein Leben relevant oder kann für mein Leben relevant sein? Wozu brauche ich denn Mathematik auch tatsächlich in meinem Leben oder im Alltag? Wo überall steckt Informatik drin? Also MINT-Unterricht so zu gestalten, dass man wirklich den Alltagsbezug oder einen Berufsbezug erkennen kann, dass man auch Dinge quasi mit Dingen handeln kann, dass man im Unterricht merkt, jetzt ist mir etwas geglückt. Das sind ganz, ganz wichtige Prinzipien, die dann auch dazu beitragen, dass man MINT interessant findet und auch aus MINT etwas lernt. Also wie kann ich hier Unterricht gestalten, ansprechend gestalten? Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier gelernt haben. Ein anderer Punkt ist, dass wir MINT nicht als Mathematik und dann kommt da irgendwo noch Informatik und irgendwo Naturwissenschaften und irgendwo Technik sehen sollten. Das sind nicht separate Dinge, sondern MINT, diese Themenbereiche, die gehören zusammen. Und die brauche ich, die spielen richtig miteinander zusammen, um dann das Leben zu verstehen zu können. Also, warum muss ich zum Beispiel einen Fahrradhelm tragen? Da kommt die Physik ins Spiel. Dann brauchen wir aber auch die Mathematik, um das zu verstehen. Also MINT, das gehört zusammen. Das M, das I, das N, das T, das sind Freunde. Und als solche sollten wir die im Unterricht auch behandeln.
Frau Hasenhüttl möchte noch ergänzen.
Ja, Manuela, du hast gesagt, eben das darf nicht extra stehen. Ja. Und ich glaube, das war eine große Erfahrung in dem Projekt auch, dass die Lehrpersonen erleben durften. Ich kann von einem naturwissenschaftlichen Thema zum Beispiel ausgehen und Stationen aufbauen. Ich habe in den Reflexionen mitbekommen, dass die Lehrpersonen erzählt haben, sie haben dann den Gang mit benutzt und nicht nur das Klassenzimmer, haben dann andere Lehrpersonen angesteckt, die dann mitgemacht haben und haben so wirklich alle Fächer integriert. Jetzt nicht nur die MINT-Fächer, sondern auch ganz, ganz viele andere Fächer. Also das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist.
Vielen Dank, Frau Professorin Luttenberger.
Ja, Sabine hat ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, die Rolle des Reflektierens darüber. Ich glaube, eine ganz große Stärke unseres Projekts ist es, dass es mehrteilig ist. Wir haben zwar Blended Learning Elemente, wo die Teilnehmerinnen auch im Moodle-Kurs selbstständig arbeiten können, aber mit diesen Inputs gehen sie dann in die Umsetzung am Schulstandort und das ganz Wichtige, in vielen Phasen holen wir sie zurück, um die Erfahrungen mit ihnen zu besprechen, zu reflektieren, was bedeutet das für überfachliche Kompetenzen aus dem Lehrplan, was bedeutet das für fächergreifenden Unterricht? Und ich glaube, das, was unser Projekt auch so deutlich zeigt, ist, Fortbildungen müssen mehrteilig sein, um wirksam zu werden, weil wir nur so ins Weiterdenken und Weiterentwickeln kommen können. Und das ist auch eine Erkenntnis, die sich im Projekt noch einmal sehr deutlich gezeigt hat.
Mich würde interessieren jetzt, ob es vielleicht Fragen in unserem Publikum gibt.
Ja, herzlichen Dank, Smirna. Wir haben tatsächlich wieder eine Frage hier.
Ich weiß nicht ganz genau Bescheid über dieses Projekt, ob das über die Fortbildung an die Lehrpersonen ausgerollt wurde oder ob mit den Kindern an diesem Projekt gearbeitet wird und so dieses Projekt an die Lehrpersonen herangetragen wird oder findet beides darin statt?
Ja, wir haben es einerseits als Ausbildungskonzept in der Sommerschule umgesetzt. Die Studierenden haben über 4 Monate mit uns gearbeitet im Projekt und haben das dann auch tatsächlich mit den Schülerinnen und Schülern in der Sommerschule umgesetzt. Das Projekt wurde ja vom Bundeskanzleramt gefördert und somit hatten wir überhaupt die Möglichkeit, dieses Konzept zu entwickeln. Und die Laufzeit war 1 Jahr, also eines unserer sportlichsten Projekte eigentlich. Aber nachdem wir jetzt dieses Projekt haben, auch sehen, dass es wirksam ist, setzen wir es bei unserem Institut in unterschiedlichen Bereichen in Kooperation mit unseren Kooperationspartnerinnen ein. Das ist einerseits weiterhin in der Ausbildung in der Sommerschule, aber auch im Bereich der Fortbildung. Und da haben wir uns jetzt im Moment auf den Berufseinstieg fokussiert, also die ersten Jahre, in denen unsere Berufseinsteigerinnen in der Primarstufe unterrichten und stehen jederzeit bereit, das auch weiter auszurollen in dem Bereich der Fortbildung.
Es kommen immer wieder Gäste dazu ins Publikum. Hier wird Kaffee getrunken, es werden Kuchen gegessen. Eine ganz interessante und spannende Atmosphäre hier bei uns im Radio Eagle Studio zum 8. Forschungscafé. Jetzt haben Sie davon erzählt, welche Erfolge es im Projekt gab und wie wichtig dieses Projekt für uns als Gesellschaft ist. Ich frage mich aber, ob es bestimmte Herausforderungen oder Probleme, zum Beispiel in der Umsetzung des Projekts gab. Gab es etwas, wo Sie bestimmte Herausforderungen erlebt haben oder war das eher so, dass alles nach Ihrem Plan gelaufen ist?
Ja, natürlich gab es Herausforderungen, die waren aber vor allem dann auch durch Corona bedingt, dass wir nicht immer alles tun konnten, wie wir wollten. Aber das ist natürlich etwas, mit dem man einfach umgehen und leben muss. Wir hatten ganz viel Spannung am Anfang, also Anspannung in dem Sinne am Anfang, weil wir in unserem Projektteam natürlich diskutiert haben, wenn wir so ein Aus- und Fortbildungskonzept entwickeln, dann muss es ja auch gute Beispiele enthalten, also Good Practice Beispiele, damit künftige Lehrerinnen oder Lehrerinnen und Lehrer, die im Beruf stehen, auch ganz konkret sehen, wie könnte man das ja umsetzen. So ein Projekt lebt ja davon, dass man auch sieht, das kann ich in meinen Unterricht bringen. Und da war natürlich auch für uns ganz spannend, wie können wir Lernideen, Unterrichtsideen entwickeln, wie müssen die ausschauen, dass wir auch da, dass man damit auch spannenden Unterricht machen kann. Und wir haben dann ganz großartige Ideen erst gehabt, was wir an ganz tollen Technologien nutzen können und sind eigentlich dann zum Konsens gekommen, das ist es nicht. Wir müssen schauen, wo ist denn MINT im Alltag versteckt? Und es sind die kleinen Dinge, die man dann in den Unterricht bringen kann, die wichtig sind. Deswegen haben wir jetzt hier dieses Skelett da vorne im Vorraum stehen oder haben auch Materialien aus der Küche, mit denen man jeden Tag in Kontakt kommt. Und da können wir Konzepte wie Reibung beispielsweise erklären. Und das war schon ein Weg, der war für uns schwierig, aber sehr spannend. Und wir sind nicht gleich auf diesen, wie ich finde, ganz tollen Weg, um Interesse zu wecken, gekommen.
Und während wir jetzt die Musik spielen, können sich auch unsere Schülerinnen ein bisschen mit den Materialien aus dem Projekt Girls Go for MINT befassen. Wir machen dann gleich weiter mit dem Thema Praxisrelevanz des Projekts Girls Go for MINT.
Radio Igel, das Campusradio.
An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
Live auf radioigel.at.
Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen. Wir sind fast am Ende unserer Sendung zum Thema Girls Go for MINT. In der Pause habe ich bemerkt, in unserem Radio Igel Studio, ich sehe es durch eine Glaswand, dass sich unsere Schülerinnen mit den Materialien aus dem Projekt Girls Go for MINT beschäftigt haben. Jetzt würde mich interessieren, haben Sie was Neues entdeckt? Habt ihr was Neues entdeckt? Wie war es für euch, sich mit diesen Materialien zu beschäftigen?
Also wir haben hier einen Tisch aufgebaut mit einigen Büchern, die ihr mitgebracht habt und auch ja, sehr vielen unterschiedlichen Materialien, zum Beispiel einem künstlichen Gebiss und Röntgenbildern und Bausteinen. Wir haben uns das jetzt ein bisschen angeschaut. Wie habt ihr das jetzt empfunden?
Also ich fand es interessant und cool, dass man sich sowas auch hier anschauen kann.
Was hat dich am meisten hier interessiert?
Skelett.
Das Skelett. Wie sieht das bei dir aus?
Also ich habe mir das Röntgenbild von der Hand angeschaut, weil ich es interessant fand.
Weil wir hier ein Buch haben, das Virginia Eckbacher zeigt, die eine der ersten Damen war, die Medizin studieren durften. Deshalb denke ich, habt ihr dieses Röntgenbild uns hier zur Verfügung gestellt. Was hast du dir angesehen?
Also ich fand die zwei kleinen Bücher mit Sarah Tabitha Babbitt und Virginia Eckbacher sehr interessant und habe dadurch auch ein paar neue Sachen gelernt.
Also vielen Dank für das Material, das wir hier sichten durften. Es war sehr interessant für uns.
Ja, herzlichen Dank für die tollen Rückmeldungen. Wir sehen, Girls bzw. Mädchen profitieren auf jeden Fall von diesem Projekt oder von diesen Materialien, finden sie ganz spannend. Ich hätte gleich eine Frage an Sie, Frau Professorin Pächter. Profitieren nur Girls bzw. Mädchen von diesem Projekt?
Nein, zum Glück nicht. Und das können wir drei auch beweisen, denn in diesem Projekt haben ja die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer die Materialien in ihren Unterricht auch getragen und wir haben die Kinder gefragt, wie gut hat euch das gefallen? Möchtet ihr so etwas häufiger im Unterricht machen? Und wir haben, ich glaube, 400 oder 500 Buben und Mädchen inzwischen befragt. Und zum Glück, erstes Ergebnis, sie beurteilen alle sehr, sehr positiv. Und das zweite Ergebnis, es gibt keine Unterschiede in den Beurteilungen zwischen den Buben und den Mädchen. Die Urteile, das macht mir Spaß, das möchte ich wieder im Unterricht erleben, die sind gleichermaßen positiv.
Jetzt hätten wir eine Frage in unserem Publikum.
Ja, ich gebe das Mikrofon gleich weiter.
Daniela Longino aus der Hochschullernwerkstatt Mathematik da von der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Meine Frage ist, wie beurteilen Sie denn die Auswirkungen von diesem und ähnlichen Projekten? Wie lange wird es denn noch dauern, bis das in der Gesellschaft ankommt, bis Mädchen und Buben gleichermaßen mit technischem Spielzeug spielen und gleichermaßen mit Dingen, die die sozialen Fähigkeiten anregen?
Darf ich ganz ehrlich sagen? Ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass es sich durchsetzt. Und wenn so eine Sendung wie diese sich gut verbreitet, dann hat das natürlich auch eine Wirkung. Also ich habe da nur Hoffnungen, aber keine Zahlen, die ich da irgendwie belastbar nennen könnte.
Ja, wenn wir in unser Publikum heute hören, haben wir da schon ganz viel MINT-Begeisterung bei den Mädchen gehört. Eigentlich können wir nur unseren Beitrag in unserem Bereich der Bildung leisten. Steht der Tropfen höhlt den Stein. Also ich glaube, es bewegt sich etwas, aber sehr langsam. Im Vergleich zum Thema vor 15 Jahren denke ich, dass langfristige Initiativen hier jetzt in der Schule schon besser Fuß fassen und auch die Curricula-Entwicklungen und Überarbeitungen in der Primarstufe zeigen, dass wir das Thema jetzt auch dort systematischer und nachhaltiger verankern. Ich denke, ein Stolperstein, und das ist die größte Herausforderung für Projekte, ist noch, wie können wir die Eltern, die Erziehungsberechtigten gut ins Boot holen, um, wie Sabine Hasenhüttl auch schon gesagt hat, hier wirklich ganz früh in der Kindheit anzusetzen. Und das ist sicher noch eine Herausforderung, der sich viele Projekte stellen müssen.
Das waren Frau Professorin Pächter und Frau Professorin Luttenberger. Frau Hasenhüttl möchte noch ergänzen.
Ja, wir sind ja gerade wieder gestartet im Berufseinstieg und es ist schön, wenn man dann dort hört von den Teilnehmerinnen. Mir ist das empfohlen worden, ich soll diese Fortbildung machen und ich glaube, so können wir das auch oder den Stein ein bisschen ins Rollen bringen, dass das mehr in die Gesellschaft kommt.
Sie haben teilweise auch meine nächste Frage beantwortet. Sie haben ja mit diesem Projekt Girls Go for Mint vor 3 Jahren begonnen und ich wollte sagen, ob Sie merken, dass es in der Zwischenzeit positive Entwicklungen oder Trends in diesem Bereich gibt.
Ja, ich würde ganz zum Abschluss quasi das, was Kinder, Jugendliche und was wir drei hier auch in MINT in unserem eigenen Weg gelernt haben, mit einer Schatzsuche vergleichen. Von der frühen Kindheit, wie Sabine das gesagt hat, an sammeln wir Erfahrungen und Einstellungen, mögen etwas oder mögen es nicht. Und dass diese Schatzsuche nach meinen Interessen und Fähigkeiten, und das kann eben auch MINT für Mädchen und für Buben bedeuten, dass die sollte eben möglichst unterstützt werden von Eltern, von unserer Gesellschaft natürlich auch, von Kindergarten und Schule. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem Weg dahin.
Damit wurde auch teilweise meine nächste Frage beantwortet. Vielen Dank. Ich wollte noch kurz nachfragen, was wir als Gesellschaft und Bildungsinstitution tun können, und um unsere Kinder und Jugendliche unabhängig jetzt vom Geschlecht bei den Laufbahnentwicklungen optimal zu unterstützen. Frau Luttenberger hat auch zum Beispiel Curricula erwähnt, also das können wir als Bildungsinstitution bestimmen. Gibt es noch Impulse, die aus Ihrer Sicht wichtig sind, um eine optimale Förderung der Laufbahnentwicklung von Kindern und Jugendlichen zu leisten?
Ich hoffe, es ist uns gelungen, heute auch unsere Begeisterung für das Thema weiterzugeben. Und wenn wir so in die Zukunft blicken und eigentlich nicht so ganz genau wissen, was erwartet uns, welche Herausforderungen haben wir auch als Gesellschaft, sehe ich in dem Bereich schon eine Möglichkeit, einerseits, wenn wir selbst auch uns dazu begeistern, kreativ um die Ecke zu denken. Das haben wir in unserem Projekt auch oft müssen, neue Lösungen zu finden, flexibel zu sein, sich Problemen und Herausforderungen zu stellen. Ich denke, dass das einfach eine Kompetenz ist, die wir zukünftig brauchen und vor allem unsere Schülerinnen und Schüler zukünftig in ihren Berufen unter Beweis stellen müssen. Mit Kreativität, mit Mut, sich Herausforderungen zu stellen, neue Lösungswege zu finden, neue Berufsfelder zu entwickeln. Eigentlich sind das Kompetenzen, die wir wirklich auch unterstützen und fördern sollten, weil unsere Jugend, unsere Kinder das zukünftig brauchen werden, um für uns als Gesellschaft mutig den Weg beschreiten zu können.
Und wenn wir jetzt uns unsere Schülerinnen im Radio Eagle Studio anschauen, hätten Sie jetzt zum Abschluss konkrete Vorschläge oder Ratschläge für Sie, für Ihre Laufbahnentwicklung?
Also ich würde den Schülerinnen einfach sagen, sie sollen viel Spaß haben, sie sollen viel ausprobieren, forschen und entdecken und Begeisterung behalten für alles Mögliche und einfach ausprobieren. Ganz viel.
Danke sehr.
Ich würde später gern mal einen Café eröffnen.
Das ist toll, wir haben ja hier auch Kaffee und Kuchen. Das passt, glaube ich, sehr gut. Hast du schon konkrete Berufswünsche für dich?
Also noch nicht so wirklich, aber ich habe viele Haustiere und ich beschäftige mich gerne mit ihnen, also vielleicht so etwas in die Richtung.
Welche Tiere hast du?
Ich habe Meerschweinchen, einen Hund, Fische, eine Schildkröte, Katzen.
Wow, da hast du ja einen kleinen Zoo zu Hause. Ganz toll. Hast du schon Ideen für dich für später?
Also ja, und sogar eine ziemlich gute Idee, meiner Meinung nach. Und zwar, seit ich circa auf dieser Schule bin, habe ich mir vorgenommen, gerne Radiomoderatorin werden zu wollen. Weil mir macht es sehr viel Spaß, etwas zu moderieren oder jemandem etwas zu erklären.
Wow, da gibt es schon Nachwuchs hier im Haus für das Radio Igel Radiostudio.
Vielleicht zum 9. Forschungscafé haben wir schon eine Idee für die Moderation. Genau. Vielen Dank. Jetzt waren wir bei den Take-Home-Messages, also Ratschläge an unsere Schülerinnen. Frau Hasenhüttl hat schon etwas dazu gesagt. Jetzt möchte ich Frau Professorin Pächter und Frau Professorin Luttenberger fragen, ob sie auch etwas unseren Schülerinnen sagen möchten als Take-Home-Message.
Ja, man darf eigentlich jeden Weg wählen, für den man sich interessiert. Und das Leben ist so spannend, das kann ich aus meinem eigenen beruflichen Weg sagen. Es gibt dann auch immer wieder neue Richtungen, die sich mittendrin in diesem Weg auftun und die man dann auch noch nehmen könnte. Also dafür sollte man auch immer oder darf man immer offen bleiben.
Ich glaube, oder es hat mich jetzt mit Freude gestimmt zu hören, dass unsere Schülerinnen, die heute im Studio sind, sehr genau schon berichtet haben, was sie gut können und wo sie auch sehen, das brauche ich später mal in einem Beruf. Und dazu kann ich Ihnen eigentlich nur gratulieren und bin gespannt, wenn Sie später zurückkommen und vielleicht unseren Wolfgang Kollerich unterstützen, zum Beispiel im Radiostudio, welche Wege sich da ergeben oder ob wir vielleicht ein neues Café am Hasnerplatz irgendwo bekommen. Also frohen Mutes und scheinbar auch schon wirklich gut entdeckt, was Ihnen besonders liegt und was Sie besonders gut können.
Ja, vielen Dank für diese Ratschläge und Take-Home-Messages für unsere Schülerinnen. Das war jetzt unsere Sendung über das Projekt Girls Go for Mint. Ein herzliches Dankeschön an unsere fantastischen Gäste, Frau Professorin Pächter, Frau Professorin Luttenberger und Frau Hasenhüttl, für ihre wertvollen Einblicke und Beiträge. Und natürlich ein großes Dankeschön an euch, liebe Zuhörerinnen, fürs Einschalten und euer Interesse an diesem heutigen Thema. Danke auch an das tolle Publikum für die Fragen, für Beiträge. Ich bin Smirna Malkoc und das war das 8. Forschungscafé im Radio Igel Studio. Bis zum nächsten Mal.
Radio Igel.
Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.